Von der Maximierung des Shareholder Value zum Stakeholder Value. Die Ideologie des Shareholder Value fußt auf dem Konzept des Aktionärs als Inhaber eines Residualanspruchs. Das heißt, er kann seinen Anspruch auf Dividende erst nach Befriedigung aller anderen Anspruchsberechtigten, etwa Gläubiger und Vorzugsaktionäre, geltend machen. Aktionäre sind damit die größten Risikonehmer. Ihre Rendite ist nicht garantiert. Milton Friedman hat die klassische Sicht der unternehmerisch geführten Firma auf den Punkt gebracht, als er sie im ständigen Ringen ums Überleben auf einem turbulenten Markt begriffen definierte, bei gleichzeitigem Hinweis auf die Versuchung, diesem durch Unterwanderung zu entkommen. Sinn und Zweck eines Geschäfts sah Friedman darin, seine Ressourcen einzusetzen und sich in Aktivitäten zu engagieren, die darauf abzielen, bei Einhaltung der Spielregeln den Profit zu steigern. Will sagen, es engagiert sich im offenen und freien Wettbewerb, ohne Täuschung und Betrug. Eine etwas komplexere Wahrheit als das Primat der Aktionäre ist jedoch, dass die Schaffung von Wohlstand ein kollektiver Prozess ist. Immerhin kann man sich bei aller Bedeutung der Aktionäre nur schwerlich ein Unternehmen vorstellen, das ohne das Mitwirken zahlreicher anderer Gruppen erfolgreich ist. Seien es die Beschäftigten, die Lieferanten, die Distributoren, sei es das weitere Umfeld, in dem Fertigungsanlagen und Zentrale liegen. Ja, selbst ohne die lokalen und zentralen Behörden geht es nicht. Darüber hinaus ist es irrig, bei diesen Gruppen von einem garantierten Ertrag auszugehen, während die Aktionäre hintanstehen müssten. Im Gegenteil, absolut keinen garantierten Ertrag hat zum Beispiel der Staat, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, wenn er riskante Investitionen in neue Technologien und Grundlagenforschung tätigt, die dann später von Unternehmen übernommen werden, die selbst ungern derart hohe Risiken eingehen. Die Einsicht in das kollektive Wesen der Wertschöpfung bringt uns von einer Shareholder- zu einer Stakeholder-Perspektive. Während die MSV die Bewertung auf einen einzigen Messwert, den Aktienkurs, reduziert, führt eine gegnerische Position ins Feld, das Unternehmen solle sich auf die Maximierung des Stakeholder-Value konzentrieren. Mit anderen Worten, darauf, so viel Wert wie nur möglich für alle Stakeholder zu schaffen und dazu bei jeder Entscheidung kompromissbereit die Interessen aller in Erwägung zu ziehen. Eine leichte Aufgabe ist das angesichts der Komplexität vieler geschäftlicher Entscheidungen nicht. Der Vorwurf der Verfechter des Stakeholder Value gegen die MSV läuft darauf hinaus, dass die Jagd nach Gewinnen für Aktionäre auf Kosten anderer Stakeholder letztendlich den Wert sowohl der Aktionäre als auch der anderen Stakeholder vernichten wird. Selbst Jack Welch, dessen 20 Jahre als CEO von General Electric oft als Triumph des MSV-Ansatzes gepriesen werden, war da anderer Ansicht, als er 2009 Kunden, Beschäftigte und Produkte als Schlüssel zu diesem Erfolg bezeichnete und den Shareholder Value als die dümmste Idee der Welt. Die Stakeholder-Theorie der Unternehmung ist mehr als nur eine Theorie zur besseren Unternehmensführung. Sie hat auch weitreichende soziale und ökonomische Implikationen. Sie hat eine ganz andere Antwort auf die Frage, was verhilft einem Geschäft zum Erfolg, als die Vertreter des MSV-Ansatzes. In scharfem Kontrast zu Friedman und Michael Jensen, dessen unbeirrbarer Ansicht nach ein Unternehmen schlicht durch Profitmaximierung erfolgreich sein kann, betont die Stakeholder-Perspektive die sozialen Beziehungen zwischen Management und Beschäftigten, zwischen dem Unternehmen und der Gemeinschaft, die Qualität der Produkte und so weiter. Diese Beziehungen geben dem Unternehmen über die finanziellen Ziele hinaus auch soziale Ziele. Gemeinsam sind sie in der Lage, für einen nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil zu sorgen. Und da Wert kollektiv geschaffen wird, durch die Investition von Ressourcen einer Vielzahl von Akteuren, sollte er auch kollektiver verteilt werden, nicht nur an die Aktionäre. Im Gegensatz zum MSV und ihrem Ziel kurzfristiger Profitmaximierung, bei der Humankapital sowie Forschung und Entwicklung nur am Rande zählen, sieht der Stakeholder-Ansatz die Menschen nicht nur als Input, sondern als wesentlich zum Prozess Beitragende, um die man sich kümmern muss. Unter Anerkennung der wesentlichen Rolle der Mitarbeiter bei der Wertschöpfung gilt es, das für jede Unternehmung so wichtige Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Management aufzubauen. Die Investition in Menschen erkennt den Beitrag des Mitarbeiters zur Wertschöpfung an. Wir haben gesehen, dass kurzfristig ausgerichtetes Handeln die Finanzwirtschaft verzerrt, indem es sie spekulativer macht. Das Verständnis der Stakeholder-Theorie weist auf einen ganz anderen Typ von Finanzwirtschaft, eine, die geduldiger ist und zur notwendigen langfristigen Investition steht. In einigen Ländern erreicht man das mittels öffentlicher Banken, wie zum Beispiel der Deutschen Kreditanstalt für den Wiederaufbau, KfW. Die KfW war in hohem Maße am Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt und hat seit ihrer Gründung 1948 über 1 Billion Euro verliehen. Die meisten Länder, in denen es öffentliche Banken gibt, neigen bei der Corporate Governance zu einem Stakeholder-Modell. Dann sitzen zum Beispiel Vertreter der Belegschaft im Aufsichtsrat. Selbstverständlich ist keine Form von Corporate Governance vollkommen, wie der Dieselgate-Skandal um VW und andere Autohersteller beweist. VW rühmte sich mehrerer Eigenschaften, die Anhänger der Agency-Theorie für hilfreich bei langfristigen Investitionen und anständigen Gepflogenheiten halten, die Verbreiterung der Aktionärsbasis etwa oder die Ausweitung seiner Interessen über den schnellen Profit hinaus. Deutsche Arbeiter, die nichts davon haben, amerikanische Konsumenten übers Ohr zu hauen, hatten ein starkes Mitspracherecht bei den Geschäften der Firma. Eine Familienholding, ein Bundesland und ein Fonds aus dem Nahen Osten halten 90% der stimmberechtigten Anteile. Sie sind alle ausgesprochene Langzeitinvestoren. Die Firma genoss bei Kunden wie bei Spezialisten für ihre Technik den besten Ruf. VW schien also ganz und gar nicht wie die Art von Unternehmen, das sich ernsthafte Schwierigkeiten aufhalsen will. Aber genau das tat man. VW entwickelte und baute vorsätzlich ein System in bestimmte Modelle ein, das während der Abgastests die Emissionen reduzierte, nicht aber während der eigentlichen Fahrt. Die Firma hat Bußgelder in 2-stelliger Milliardenhöhe bezahlt und in 3-stelliger Milliardenhöhe an Marktkapitalisierung eingebüßt. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Ford ein ähnliches finanzielles Desaster erlebt und der Ruf der Firma Schaden genommen, als Topmanager ausrechneten, dass die Entschädigung zu Tode gekommener Kunden billiger käme, als einen tödlichen mechanischen Fehler am Pinto zu reparieren. Bei VW kam es zu dem versteckten Designfehler, der womöglich nicht weniger schädlich für Leib und Leben war, nicht wegen einer zynischen Rechnung an der Firmenspitze, sondern durch Druck auf Untergebene, die finanzielle Performance zu erhöhen. Das Problem scheint hier in einer durch Wettbewerb und Angst geprägten Kultur gelegen zu haben, die einige Ingenieure in ihrem Versuch, das Geschäft anzukurbeln, zu verzweifelten Maßnahmen trieb. Viele andere veranlasste diese Kultur, den Mund zu halten, obwohl sie wussten, dass das Betrug war. Man dachte an der Spitze langfristig, sicher, aber nur hinsichtlich einer Vergrößerung des Marktanteils. An den Ruf dachte man dabei nicht. Die unausgesprochene Botschaft an die Beschäftigten, die Nein hätten sagen können, war klar. Ein Scheitern bei den Abgastests war inakzeptabel. Und so schummelten die denn lieber, als die Niederlage einzugestehen. Kurzum, der VW-Skandal zeigt uns, dass Corporate Governance und Regeln kaum funktionieren werden, solange man die Unternehmenswerte nicht an öffentlichen Werten ausrichtet. Ein Konzept, das wir uns in Kapitel 8 näher ansehen werden.